Und dann meinte ich ihr so, hast du mein Instagram gehackt? Und sie war so, ja, selbst schuld.
Wer das macht, hat ein Problem mit sich selber und einen Dachschaden.
Damn, what?
Die hatten halt mal was miteinander vor uns und danach waren die so mäßig Freunde. Nicht Freunde, aber nicht so Freunde, dass sie sich jetzt regelmäßig sehen oder so, aber ab und zu so Kontakt, weißt du, wie ich meine? Und der hat dann mit der so geflirtet, so sie hat dann irgendwie geschrieben, wäre schön, dich mal wieder zu sehen. Und er, ich weiß nicht mehr, was er geschrieben hat, aber irgendwann hat sie dann gefragt, wollen wir uns mal treffen? Und dann habe ich ihn drauf angesprochen, weil ich war halt richtig pisst, ich war so, was soll das? Und dann hat er zu mir gesagt, ja, ich wusste einfach nicht, was ich sagen soll zu ihr, weil ich wollte nicht unhöflich sein, als sie nach einem Treffen gefragt hat.
Netter Typ.
Und danach habe ich dem auch, was das angeht, nicht mehr trauen können. Also danach hatte ich immer das Bedürfnis zu kontrollieren.
Irgendwas musst du ja verheimlichen, weil sonst würde sie ja nicht das Handy wegdrehen. Ich habe mir den Wecker gestellt, habe geguckt, ob sie wach ist. Habe ich mir so gemütlich gemacht, so auf, entsperrt und dann dachte ich mir so, so, wo fangen wir an?
Oh.
Wo finde ich was, was mich irgendwie abfacken könnte?
Und was hast du gefunden?
Ey Leute, was geht ab? Willkommen zu einer neuen Folge von Was würde Baba sagen? Dem Nummer 1 Podcast in ganz Deutschland, denn wir sind der most relatable Podcast. Wir sprechen über all die Themen, über die ihr euch ganz viele Gedanken macht. Aber wahrscheinlich niemals öffentlich irgendwen darüber reden hören habt oder es selber vielleicht nicht unbedingt machen wollen würdet. Dafür sind wir da. Mein Name ist Marcel Nadim Awakir.
Ich bin Anni.
Willkommen zurück, Anni. Anni, du bist da. Da ist da.
Ja, ich war im Urlaub.
Urlaub zurück.
Aber ich habe euch vermisst.
Oh, das ist cute. Bevor es losgeht, immer ganz wichtig, Daumen hoch, 5 Sterne auf Spotify, einen netten Kommentar da lassen. 1 in den Chat, einfach für den Algo. Das hilft uns unglaublich. Es klingt voll banal, aber es hilft uns wirklich unglaublich. Selbst wenn ihr nur eine 1, eine 2, einen Namen, Anni, Marcel, euren Instagram-Tag, keine Ahnung, schreibt irgendwas in die Kommentare, weil es ballert. Wir müssen ballern. Je erfolgreicher wir sind, desto mehr coole Leute können wir einladen. Das heißt, ihr seid auch Teil des ganzen Prozesses. Würde mich sehr freuen. Das Thema der Folge. Ein Thema, was, glaube ich, jeden, der jemals in einer zwischenmenschlichen Beziehung mit einem Partner stand, schon mal erlebt hat. Die große Frage, man kennt dieses Sprichwort, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Aber ist sie das wirklich? Ihr kennt das doch. Ihr sitzt neben eurem Significant Other, eurer Partner, Partnerin und dreht nur so minimal 2 Grad Winkel irgendwie das Handy auf die Seite und man denkt sich direkt, okay, Tamam, geht eh fremd. Ich geht sowieso fremd. Und dann sitzt man danach stundenlang zu Hause, nachts vielleicht und überlegt so, soll ich jetzt ins Handy schauen? Soll ich jetzt ins Handy schauen? Weil, sind wir mal ehrlich, jeder weiß den Code von demjenigen anderen.
Nicht jeder.
Okay, viele. Ich weiß ihn immer. Und dann sitzt man da und denkt sich so, soll ich das Handy jetzt entsperren? Soll ich jetzt rausfinden, was da eigentlich ist? Und so die gesagte, gefühlte, gelebte Wahrheit, Männer haben ein Problem mit Kontrolle irgendwie, Frauen haben eher ein Problem mit Vertrauen. Umso mehr so muslimische, kanakische Männer. Bei denen ist schon nicht mehr nur Kontrollproblem, sondern ist schon so Kontrollwahn. Warum das so ist und wie viel Kontrolle ist gut, wie viel Vertrauen ist vielleicht gut, das finden wir in der heutigen Folge raus. Anni, jetzt die Million-Dollar-Question. Bist du Team oder hast du schon mal das Handy reingeguckt?
Ja. Erwischt.
Voll vorbei. Anni ist nichts. Vertrauen und
Kontrolle. Ich habe das schon mal gemacht. Aber mittlerweile bin ich eher Team. Wer das macht, hat ein Problem mit sich selber und einen Dachschaden.
Damn, what? Okay, nimm mich mal mit. Nimm mich mal mit. Lass in der Zeit ein bisschen zurückreisen.
Mhm.
Was genau ist da passiert? Warum war das so? Wie kam es dazu?
Also das liegt schon ein paar Jahre zurück bei mir, aber das war auch, ich war schon länger in einer Beziehung mit jemandem und das war schon der Punkt, wo die Beziehung nicht mehr so lief wie am Anfang. Also wo ich schon das Gefühl hatte, er ist irgendwie anders zu mir, es läuft nicht mehr so gut, er gibt mir nicht mehr so viel Sicherheit in der Beziehung und ist ja einfach, ich hatte so das Gefühl, es geht so dem Ende zu. Und dann hatte ich halt so Misstrauen und dachte, okay, vielleicht hat er eine andere kennengelernt oder vielleicht schreibt er mit einer anderen und will deshalb nicht mehr so mit mir zusammen sein. Und dann habe ich das tatsächlich mal gemacht, nachts, als er geschlafen hat, habe ich sein Handy genommen und reingeguckt. Ja.
Also wusstest du den Code ja auch?
Ja, bei dem wusste ich den Code, aber wir waren auch wirklich schon länger zusammen und er hat ihn mir nie gegeben mit dem Gedanken, du kannst in mein Handy reinschauen. Ich weiß gar nicht, wie ich das wusste. Ich glaube, das war eher mal so, hey, guck mal nochmal im Rezept nach, entsperr mal mein Handy, das ist der Code. Weißt du, wie ich mal beim gemeinsamen Kochen? Nein, wirklich. Ich war noch nie so, dass ich von Anfang an gesagt habe, gib mir deinen Code.
Ja, vielleicht nicht, gib mir meinen Code, aber du hast so aus dem Augenwinkel, wenn er so eingetippt hat, hast du schon gesehen.
Siehst du doch gar nicht, ich kann das nicht.
1, 3, 6, 9, 5, 4.
Ich habe das schon probiert, ich gebe es zu, aber ich habe es nie so richtig gesehen.
Und dann? Dann saßt du da nachts und hast das Handy in der Hand gehabt.
Ich habe in dem Fall nichts gefunden.
Der arme Miskin, du hast ihn hops genommen und er hat...
Ich habe nichts gefunden. Aber ich hatte auch ein anderes Mal, da habe ich das auch gemacht. Und da habe ich gesehen, dass der Typ mit einer anderen geflirtet hat. Ich würde es geflirtet nennen. Also sie hat ihm halt so geschrieben, die hatten halt mal was miteinander vor uns, aber lange Zeit vor uns. Und danach waren die so mäßig Freunde. Nicht Freunde, aber nicht so Freunde, dass sie sich jetzt regelmäßig sehen oder so, aber ab und zu so Kontakt, weißt du, wie ich meine? Und der hat dann mit der so geflirtet, so sie hat dann irgendwie geschrieben, ja, es wäre schön, dich mal wieder zu sehen. Und ich weiß nicht mehr, was er geschrieben hat, aber irgendwann hat sie dann gefragt, wollen wir uns mal treffen? Und sie hat halt in der Schweiz gelebt und er in Deutschland und dann hat er irgendwie geschrieben, ja, wenn wir uns in der Mitte treffen, können wir das machen. Dann habe ich ihn drauf angesprochen, weil ich war halt richtig pisst. Ich war so, was soll das? Mhm. Und dann hat er zu mir gesagt, ja, ich wusste einfach nicht, was ich sagen soll zu ihr, weil ich wollte nicht unhöflich sein, als sie nach einem Treffen gefragt hat.
Netter Typ. Gutes Herz am richtigen Fleck.
Bullshit. Bullshit. Nein. Nee, ich habe es ihm nicht abgekauft.
Ist das Fremdgehen?
Ich denke, es ist der Anfang vom Fremdgehen, ja. Wenn du in einer Beziehung bist und mit anderen solche Sachen schreibst, safe.
Wie hast du dich dabei gefühlt?
Hintergangen. Ich habe irgendwie so das Gefühl gehabt, ich kann ihm nicht richtig vertrauen. Und danach habe ich dem auch, was das angeht, nicht mehr trauen können. Also danach hatte ich immer das Bedürfnis, zu kontrollieren. Aber das hat für mich halt nicht funktioniert. Da wusste ich dann auch, okay, die Beziehung ist gelaufen. Weil ich habe keinen Bock, dich zu kontrollieren. Ich bin nicht irgendwie, sollte ich auch nicht. Ich sollte dir vertrauen.
Aber du hattest dann quasi ein Vertrauensproblem und daraus ist das Kontrollproblem eigentlich entstanden.
Nee, es ist gar nicht so weit gekommen. Ich habe einfach gemerkt, okay, ich will jetzt öfter in sein Handy gucken, ich will öfter gucken, ob er auch mit anderen schreibt, ob er mit ihr nochmal geschrieben hat. Ich will in sein Instagram gucken, ob er da mit Leuten schreibt und als ich das gecheckt habe, war für mich gelaufen. Weil ich habe keinen Bock da drauf. Was bringt mir diese Beziehung, wenn ich die ganze Zeit das Bedürfnis habe, zu gucken, ob du irgendwas mit anderen machst. Aber wie ist es bei dir? Erzähl mal. Es interessiert mich, was... Hast du schon mal kontrolliert? Hast du schon mal in das Handy deiner Freundin geguckt? Hast du irgendwas entdeckt?
Ja.
Scheiße. Was hast du entdeckt? Wie
bei
war
mir,
das?
Guck mal, ich habe das ja am Anfang schon so gesagt, nicht weil ich mir das irgendwie ausgedacht habe, sondern weil das gestimmt hat. Also das war meine erste Beziehung und auch so wirklich gefühlt aus dem Nichts. Davor war es so, hier ist mein Handy, mach was du willst, von ihrer Seite und auch von meiner Seite. Also ich hatte damit auch gar kein Problem gehabt. Und gefühlt so von einem auf den anderen Tag. Wirklich, deswegen, das ist sehr anschaulich, glaube ich, saßen wir immer im Bett und jeder hat so Candy Crush gespielt oder sowas. Sonst hat jeder, konnte so reingucken, so was machst du, bist du auf Instagram, was auch immer. Und auf einmal saß sie immer so schräg da.
Aber das finde ich auch komisch.
Und das war so suspicious irgendwie, weil ich mir dann immer so dachte, okay, warum konnten wir jetzt 2 Jahre lang, jeder kann nebeneinander sitzen und auf einmal willst du dein Handy wegdrehen.
War eure Beziehung zu dem Zeitpunkt immer noch gut?
War super.
Ah, okay.
War super.
Okay.
Aber gleichzeitig dachte ich mir so, das ist mir schon zu auffällig. Weil es so komisch war einfach. Und dann hat man sie so drauf angesprochen, meinte so, warum drehst du dein Handy auf einmal weg? Ist ja auch irgendwie random, so kommt völlig aus dem Nix. So, nix, mach ich doch gar nicht. Und ich so, verarsch mich doch nicht. Das ist so Gaslighting ein bisschen, mach ich doch gar nicht. Ich sehe doch, wie du dein Handy wegdrehst, bin ich dumm.
Ja.
Und dann ist das halt immer wieder passiert. Und irgendwann dachte ich mir halt so, okay, irgendwas verheimlicht die. Nicht, weil ich sonst irgendwie viel mitbekommen hätte, aber irgendwie dachte ich mir, irgendwas musst du ja verheimlichen, weil sonst würde sie ja nicht das Handy wegdrehen. Mhm. Habe ich mir nachts einen Wecker gestellt, 4 Uhr morgens.
Wie hat sie das nicht mitbekommen mit dem Wecker? Hat sie das nicht gehört?
Also, ich habe mir den Wecker gestellt, habe geguckt, ob sie wach ist, dann habe die halt so ein bisschen so geruckt. Dann war die halt nicht wach. Und ich wusste halt diesen Pin einfach. Also aus dem Augenwinkel, als ich noch den Winkel gut sehen konnte, habe ich das halt irgendwie so mitbekommen. Dann habe ich mir so gemütlich gemacht, so auf entsperrt und dann dachte ich mir so, wo fangen wir an?
Oh.
Richtig investigativ recherchiert. Und dann bin ich halt durch die Apps gegangen, um zu gucken, wo finde ich was mich irgendwie abfacken könnte.
Und was hast du gefunden?
Ich habe gefunden, und das war dann auch ein bisschen so, es war nicht schlimm genug, aber es war schlimm, dass es einen Typen gab, mit dem sie auf die Schule gegangen ist, war Schulzeiten, das ist wirklich schon lange her, dass es einen Typen gab, von dem ich wusste, dass er was von ihr will, wo sie immer meinte, nee, das ist so ein Dulli, der halt mit mir irgendwie so in der Schule ist, so Klassenkamerad. Und ich war immer so, ja, aber ich bin ja nicht dumm, wenn man so auf Partys sieht, ist so, und das ist ja, war halt so eine, so, es waren 2 Schulen, ich war auf der anderen und sie war auf der, es war aber Nachbarschulen. Man kriegt das ja irgendwie mit, wenn ein Typ immer so geiert mäßig. Und ich war immer so, ich bin ja nicht dumm. Und sie war immer so, nö, du musst dir keine Sorgen bei dem machen. Und ich denke mir immer so, ja, ich mache mir keine Sorgen, nicht weil ich jetzt mir denke, ich bin so ein Peach oder so, aber ist halt auffällig. Und dann habe ich geguckt und ich war mir schon sicher, dass der Typ mir wahrscheinlich Drolf-Nachrichten geschrieben hat. So, ey, lass mal auf dies, lass mal auf das gehen. Und sie immer so, nee, nee, da ist nichts, da ist nichts. Und dann bin ich auf die Nachrichten gegangen und es war auch nicht so, als ob ich jetzt viel suchen musste, sondern es war so eine der ersten Nachrichten. Und habe ich gesehen, dass die halt schreiben miteinander. Und nicht so auf dieses so, hey, hast du die Hausaufgaben gemacht, sondern gehst du auf das und das Festival auch. Und dieses Festival war eh schon Thema, weil ich keinen Bock hatte, dass sie auf ein Festival ohne mich geht. Und dann dachte ich mir, okay, sie hat gesagt, sie geht nur mit ihren Freundinnen, cool. Mhm. Stellte sich aber heraus, der Typ ist auch auf dem Festival. Und dann ist mein Gehirn noch gegangen.
Aber hast du noch irgendwas anderes gesehen oder war es wirklich nur dieses Festival? Also, dass sie wirklich so mit ihm, hey, ich würde dich gerne auf dem Festival sehen und nee, lass da mal unbedingt connecten. So,
das ging schon viel von ihm aus, aber es war jetzt auch reciprocal, also sie hat schon auch zurückgeantwortet. Ja, also es war eher so von ihm ausgegangen, aber es war jetzt nicht so, ey, ich habe einen Freund, red nicht mit mir. Aber das ist ja das, was ich lesen wollte. Ich wollte ja lesen, so, geh mal weg.
Wusste er, dass ihr zusammen, also hat
natürlich,
sie ihm irgendwas...
Natürlich, ganze Welt wusste, dass wir zusammen sind. Instagram-Bilder, alles.
Und weil du auch gerade gesagt hast, das war ein Festival, wo du jetzt nicht wolltest, dass sie ohne dich hingeht. Also bist du öfter so, also sagst du dann zum Beispiel auch deiner Freundin so, ey, ich will, dass du das und das nicht ohne mich machst oder geh da nicht ohne mich hin? Sei ehrlich.
Also damals, wir reden jetzt von damals.
Ja.
Damals hatte ich ein Problem damit, ja.
Okay.
Weil es gibt schon so, ich finde, es gibt so gewisse Spaces und Räume, wo wenn du sowieso... ein Problem, also wenn sich dann ein Problem ergibt, zum Beispiel aus Vertrauensproblemen, hier ist das beste Beispiel, ne? Ich war erst skeptisch und sie hat aber meine Skepsis hat sie beantwortet mit, ey, ich bin da nur mit meinen Mädels.
Mhm.
In meinem Kopf, okay, tamam, kein Problem. Aber aus dieser Skepsis, als ich dann gecheckt habe, der Typ ist auch da, ist ein Vertrauensproblem geworden, weil erstens, sie hat gelogen. Sie ist ja offensichtlich nicht nur mit ihren Freundinnen da, wenn der Typ, der seit Monaten auf sie geiert, mit dem sie schreibt, auch auf komischerweise auf dem Festival ist. Und dann ist es so in so ein bisschen so Kontrollproblem geworden, weil ich dann natürlich regelmäßig nachts den Wecker gestellt habe.
Oh Gott, und so das mit dem Wecker stellt.
News-Update zu gucken, so okay, was ist jetzt los?
Oh.
Das war die erste Sache. Und die zweite Sache war, dass sie war auch immer im Urlaub, immer an demselben Ort. Ich will nicht zu viel erzählen, weil sonst checkt jeder, wer das ist irgendwie. Oder sie checkt es am Ende noch.
Sie checkt es wahrscheinlich auch so.
Und da gab es auch einen Typen. Boah, ich weiß nicht, ob ich das erzählen darf.
Erzähl. Erzähl, du hast schon angefangen. Du
okay, das war der Typ, mit dem sie ihr erstes Mal hatte. Das war so Urlaubsromanze-mäßig.
Mhm.
Und damals war meine ich weiß nicht, ob das so Selbstvertrauen oder Selbstwert war, aber das war so, ich war glücklich, mit ihr zusammen zu sein, weil sie war so Schulcrush auf ihrer Schule. Und deswegen war ich in der Dominanz, hatte ich das Gefühl, ich bin quasi unter ihr. Mm-hmm. Irgendwie in meinem Kopf. Und als deswegen war das immer so, ich muss mich ihr anbiedern. Und es hat mich dann noch mehr, also anstatt sozusagen zu sagen, ey, die macht Fehler oder macht Sachen, mit denen ich nicht cool bin, hat mich das noch mehr runtergezogen. Ich bin noch wahnsinniger geworden, irgendwie zu versuchen, die zu kontrollieren. Aber das ist so, wenn die das nicht zulassen kann, weil sie halt irgendwie, das ist ihre Art und Weise, mit Leuten in Kontakt zu bleiben, keine Ahnung. Das hat es noch schlimmer gemacht. Und dann immer, ich bin dann wirklich in so Filme verfangen, wo ich nachts wach lag und ich wusste, sie fährt an denselben Urlaubsort wieder. Dann ist der Typ, mit dem sie auch noch Kontakt hat, mein Gehirn, gone.
Ja, aber da hast du ja gerade was richtig Wichtiges angesprochen, weil du sagst ja, du hast dich damals unter ihr gesehen.
Mhm.
Das heißt, Kontrolle oder auch so Eifersucht hat ja dann viel wahrscheinlich damit zu tun, dass man einfach ein geringes Selbstwertgefühl hat und nicht so viel Selbstbewusstsein hat. Und ja, was denkst du darüber? Also glaubst du, das stimmt?
Ja, weil ich sehe ja auch, wie es danach bei mir unterschiedlich geworden ist. Also damals habe ich diese Frau auf ein Podest gestellt. So, ich war glücklich, mit ihr zusammen zu sein, weil sie ist, wer sie ist. Und es hatte halt auch viel mit wenig so Selbstliebe zu tun, dass ich nicht dachte, wir sind auf Augenhöhe, sondern ich dachte mir so, okay, sie ist, wer sie ist und ich bin, wer ich bin.
Mhm.
Und daraus haben sich halt so viele Sachen ergeben, dass ich mir so, das war mir viel zu wichtig, mit wem sie jetzt, wo hat sie Instagram-Like gegeben. Und damals war sogar noch Facebook, wenn sie bei Facebook so jemand kommentiert hat, irgendwie sieht cool aus oder so, war ich schon kompletter Film. Mittlerweile ist aber das andere Extrem.
Ja?
Mittlerweile ist es ein anderes Extrem. Ich habe aus dieser Erfahrung so viel gelernt. Ich bin so froh, dass ich diese erste wirklich, also wenn wir von Ex-Freundinnen reden, ich erzähle fast immer von der gleichen Ex-Freundin dieser ersten Beziehung, weil ich habe so viel daraus gelernt. Ich liebe Ex-Freundinnen. Okay, das klingt crazy. Das klingt crazy. Diese eine Ex-Freundin, da habe ich wirklich viel mitgenommen, weil meine Essenz daraus war eigentlich so, ihre Taten können nicht so viel mit mir machen, dass das mein Leben fickt. Und wenn sie so viel Kontrolle hat über so Kleinigkeiten, das macht das Leben so ungeil, wenn du so nachts wach liegst und du bist schon so frustriert oder du fragst dich, oh, sie ist jetzt irgendwie abends rausgegangen mit ihren Freundinnen, was könnte da passieren? Das macht das ganze Leben so müllig.
Vor allem die Beziehung halt auch.
So, es ist eine Tortur dann, es fühlt sich leidig an. Dann, daraus entwickelst du dann wirklich so Kontrollwahn, weil du denkst, ey, nur wenn sie mit mir ist, dann habe ich Kontrolle.
Ja, und du kannst auch nie eine Balance mit dieser Person dann finden, wenn du halt so bist, also finde ich zumindest.
So, und das ist dieser Punkt mit Selbstliebe. Ich glaube, wenn du dich selber einfach backst und du sagst, ich bin Nummer eins.
Mhm, und wenn du deinen Wert kennst,
wenn du deine Werte kennst, dann glaube ich, verhält sich das anders. Aber wir haben ja auch drei Thesen mitgebracht. Wir werden noch mehr geile Storys für euch auspacken im Laufe der Folge natürlich. Wir haben ja drei Thesen mitgebracht, an denen wir so ein bisschen das auch noch aufschlüsseln wollen. Du hast die erste These.
Ja, und zwar Kontrolle als Liebesbeweis. Dass, wenn man Kontrolle auf den Partner ausübt, das fälschlicherweise immer eben als ein Ausdruck von Liebe und Fürsorge gesehen wird. Und in Wahrheit ist es aber eigentlich so, dass es die Beziehung zerstört und gar nicht ein Beweis von Liebe ist. Was sagst du dazu? Weil ich stimme voll mit dieser These überein. Also für mich persönlich ist Kontrolle definitiv kein Ausdruck von Liebe oder Fürsorge, sondern für mich ist Kontrolle eher ein Ausdruck davon, dass du mit dir selber nicht im Reinen bist, eben ein geringes Selbstwertgefühl hast und das dann auf deinen Partner projizierst und deshalb deinen Partner kontrollieren möchtest. Weißt du, was ich meine?
Mhm.
Und dass du nicht mal dich selber genug liebst, dass du eben so einen Schritt gehen musst. Also ich rede jetzt von extremer Kontrolle. So ein bisschen Eifersucht, finde ich, ist in jeder Beziehung völlig normal. Zum Beispiel würdest du es feiern, weil du gerade so guckst. Aber wenn jetzt zum Beispiel deine Partnerin zu dir kommt und dir erzählt, ey, ich war heute irgendwie auf einem Termin und da war so ein Typ, der hat mich angemacht. Also der hat mich irgendwie angelabert, mir gesagt, dass ich voll hübsch bin und so, dass er mich voll interessant findet. Wärst du da nicht ein bisschen eifersüchtig? Würdest du dir nicht so ein bisschen denken, aber jetzt natürlich jetzt nicht so...
Direkt kündigen.
Wie direkt kündigen? Was meinst du?
Sie muss kündigen.
Ah.
Spaß.
Genau das.
Du warst überzeugt, ne?
Ja, ich war kurz so.
Ich auch.
Ich dachte erst, du meinst deine Freundin kündigen, also Schluss machen.
Nee, ich finde das gar nicht cute. Also ich weiß nicht, was du da jetzt geil dran findest. Also
Nein, ich finde es cute, wenn dann der Partner so ein bisschen, ja okay, und was ist dann passiert? Was hat er dann noch so gesagt?
Bin ich 13 also, oder was?
Aber jetzt nicht
Matthias
halt so.
Hat mir geschrieben.
Ich bin süß, ich finde das irgendwie süß.
Nee, das würde ich gar nicht wollen. Ich will doch nicht, dass meine Freundin zu mir kommt und mir sagt, hey, mein Chef hat mich heute angemacht.
Willst du solche Storys nicht hören? Bist du nicht neugierig?
Das will ich gar nicht hören.
Willst du aber schon hören?
Da bin ich so, das will ich wirklich nicht wissen.
Also wenn du eine Freundin hast, die soll dir auch gar nicht erzählen, wenn irgendwie sowas passiert. Nein. Die soll es einfach für sich behalten. Aber wenn das dann später irgendwie rauskommt, würdest du sagen, warum hast du mir das nicht erzählt?
Nein.
Okay, aber zurück zur These. Okay.
ich würde einfach nicht bocken.
Findest du, es ist ein Ausdruck von Fürsorge und Liebe, wenn man jemanden kontrollieren möchte oder wenn man zum Beispiel so extrem eifersüchtig ist?
Gar nicht. Weil aus dieser ersten Geschichte, die ich ja erzählt habe mit dieser Freundin, habe ich ja gelernt, die Kontrolle kommt von Unsicherheit. Die Kontrolle kommt nicht, weil ich sie geliebt habe und ich will besonders liebevoll und ich will ihr noch mehr meine Liebe zeigen, sondern die Kontrolle kommt von Unsicherheit.
Ja,
definitiv. Also ich schließe jetzt sehr von mir aufs Generelle, aber du kannst das ja sozusagen Sach machen. Ich finde, die Kontrolle kommt aus so einer, oder auch Vertrauensprobleme, die kommen aus so einer gewissen Unsicherheit. Und das ist ja, Unsicherheit ist nicht Liebe. Und deswegen, ich weiß, dass das oft romantisiert wird und wenn du dir auf TikTok mal irgendwie so Videos dazu anguckst, ist das so, ich finde das schon geil, wenn er das mit mir macht und er soll wissen, er soll mich immer fragen, wo bist du, was krass, du machst du gerade, schick Live-Location, blablabla.
Was glaubst du eigentlich, woher das kommt, ganz kurz? Kannst du dir das erklären, warum das so romantisiert wird heutzutage? So dieses, oh, wenn er das nicht macht, dann liebt er mich nicht.
Es gibt auch TikTok-Videos dieser Frauen, die sagen, wenn er mich nicht schlägt, liebt er mich nicht.
Das ja finde ich ja auch richtig krank.
Aber du kennst die Videos, ne?
Ja, ich kenne das. Aber das finde ich richtig krank. Das also, hat ja auch was mit Kontrolle zu tun. Irgendwo, also Na, sie will ja kontrolliert werden dann. Also klar, schlagen ist doch mal das andere Extrem, aber.
Ich habe eine Theorie dazu. Ob die, wie richtig die Theorie ist, weiß ich nicht. Ich denke, es kommt viel von unseren Eltern und von dem, wie wir die Liebesbeziehung unserer Eltern gesehen haben. Und wenn du aus so einer, das ist auch oft, dazu werden wir auch eine zweite These dann haben, wenn du aus so einer sehr patriarchalen Familie kommst, also mit so großen Hierarchien, wo vor allem der Vater oder Mann was zu sagen hat und die Frau eher weniger, dann ist das sozusagen, das ist die gelernte Liebe, wie du sie kennst. Ja. Und das zeichnet dann echte Männer aus und echte Männer sagen, was sie wollen und die Frau muss denen gehorchen. So, das ist ja, was du vorgelebt bekommen hast. Ich kannte das auch so. Mein Vater, Assalamu alaikum, hat einmal und meiner Mutter.
Oh Gott.
Die Geschichte ist lachig. Meine Eltern leben in so einem mehrstöckigen, so Mehrfamilienhaus. Und mein Vater, ich habe das nie mitbekommen. Mein Vater war schon eher so soll es sein. Und meine Mutter ist halt so deutsch und die ist so, ja okay, einfach nur, weil sie will keinen Kopfweh haben, deswegen macht sie dann, was mein Vater sagt. Und einmal hat dann meine Mutter, wir wohnen im ersten Stock und unter uns gab es ein Ehepaar. Und meine Mutter hat dann mit dem Mann geredet. Und mein Vater saß so auf der Couch und du kannst dann von der Couch so auf den Balkon gucken. Mein Vater war dann so, ich saß dann so daneben und ich gucke, wie mein Vater schon so skeptisch auf den Balkon guckt. Und er hört so hin, was passiert da eigentlich gerade. Und dann hört er so, dass meine Mutter mit dem Nachbarn redet. Und ich weiß nicht warum, aber mein Vater hat einen Tick bekommen. War so, rein, warum redest du mit dem Nachbarn?
Vor allem mit dem Nachbarn.
Mit dem Nachbarn, wir leben da seit 25 Jahren. In 25 Jahren war es nicht
Thema. Hat sie davor nie mit dem gesprochen?
Doch, die immer mit dem, die waren so, ist schon eine kleine Nachbarschaft so, ja. Die hat mit dem auch geredet, aber aus dem Nichts auf einmal mein Vater einen Tick bekommen, so, sie soll nicht mit dem Nachbarn reden. Und du musst überlegen, meine Eltern sind verheiratet, meine Mutter ist so, die hat nichts, wo sie irgendwie so Faxen gemacht hätte und mein Vater auch nicht und das ist so, eigentlich funktioniert's okay, die haben Kinder, so, alles ist gut. Aber trotzdem hat er so dieses, das ist so seine Form von irgendwie, er wollte so, ich weiß nicht, Kontrolle oder so ausüben. Und ich glaube, wenn du das ist jetzt ein sehr, so, das ist so dieses 1% Beispiel, wenn du das noch viel, viel strenger hast,
ja,
dann ist das die Form von Liebe, in Anführungsstrichen, wie du sie gelernt hast, mhm, und romantisierst, weil deine Eltern romantisiert man tendenziell immer. Und das ist dann so, so habe ich es gelernt, so will ich es dann auch haben. Aber in diesem 2024 Deutschland sagen dann Frauen, ja, die Männer sind mir nicht männlich genug. Männer sagen, die Frauen sind mir nicht weiblich genug. Mhm. Und dann denkt man, wenn man so dieses so Liebe von 1970 wieder backholt von den Eltern, dass es vielleicht dann das Echte ist.
Aber ich weiß zum Beispiel in so türkischen Serien wird das auch voll so propagiert, also solche Beziehungen. Es gibt so viele so türkische Serien, wo das genauso dargestellt wird, also wo es so, die Männer schlagen dann irgendwie die Frauen oder kontrollieren die voll und das wird so als so der Beweis von Liebe und Fürsorge dargestellt. Ich glaube, daher kommt das auch sehr viel, also bei vielen.
Das passt eigentlich ganz gut zur nächsten These, ne?
Ja, genau. Dass migrantische Männer kontrollsüchtig sind und das auf rassistischen Stereotypen eigentlich basiert.
Basiert es auf rassistischen Stereotypen? Nein, glaube ich gar nicht. Also ich weiß, dass sozusagen aus dem Vorurteil, also da ist ein Vorurteil draus geworden, aber ich glaube nicht, dass das Vorurteil vor der Tatsache kam.
Mhm. Kannst du es weiter ausführen?
Also wenn ich mir so den Islam angucke, dann ist ja so, das bin jetzt wirklich kein Scheich, so zitiert mich nicht, aber der Vibe, den man davon bekommt, oder du hast ja gerade schon türkische Serien angesprochen, wenn ich mir meine Familie in Palästina angucke, dann gibt es schon so eine gelebte Realität von, der Mann ist...
Hat die Hosen an,
aber eigentlich hat die Frau die Hosen an, aber so in, ja, in dem, wie es so propagiert wird, ist so, der Mann hat die Hosen an und so versuchen das dann auch Männer zu leben, so die Frau gehorcht, in Anführungsstrichen, mhm, für die Leute, die den Podcast hören, gehorcht mir oder soll mir gehorchen. Und das ist ja auch, wenn du dir verschiedene Strophen im Islam anguckst, Verse im Islam.
Ja, anguckst, ja, ich wusste schon, was du meinst, deswegen war ich so.
So, dann gibt es ja auch schon immer wieder so Andeutungen, nicht nur im Islam, ne, auch im Christentum und im Judentum genauso, aber wir sprechen jetzt über den Islam, weil wir aus muslimischen Ländern kommen, wo das so anklingt, so die Frau soll dem Mann gehorchen.
Mäßig. Ja, das ist ja.
Und ich glaube, das ist ja der Ursprung. Wie das dann gelebt wird, wie das kulturell wiederum dann von Land zu Land unterschiedlich ist, ist ja wieder ein anderes Ding. Aber das ist jetzt sozusagen der, sag ich mal, Nukleus, der Kern des Ganzen. Und es gibt bestimmt genug Menschen, die das auch übertrieben haben. Aber das macht das Ganze ja noch nicht zu einem Fakt. Und es gibt auch genug Wahrheiten, die in die andere Richtung gehen. Also wenn ich mir meine persönliche Familie zum Beispiel angucke in Palästina, meine Oma hatte die Hosen an, aber maximal. Keiner konnte der irgendwas sagen. Deswegen, das widerspricht dem ja wieder. Aber ich weiß schon, wenn man sich das so, das Bild von Muslimen in Deutschland irgendwie vormalen wollen würde, was es ja nicht gibt, ist das sozusagen der rassistische Stereotyp, der muslimische Mann hat ein Kontrollproblem. Mhm. Und deswegen gebe ich der These quasi teilweise recht, aber ich glaube, der Ursprung ist eigentlich ein anderer.
Mhm. Ja, ich bin da voll bei dir.
Wenn das soweit Sinn macht.
Ja, aber ich sehe das genauso. Also, weil irgendwo ist das ja schon auch im Islam trotzdem so verankert. Also, deswegen würde ich es jetzt nicht unbedingt rassistischer Stereotyp nennen. Ja. Klar wurde das jetzt von Medien oder auch von manchen, wie du gesagt hast, übertrieben und zu extrem ausgelebt. Aber im Grunde ist es schon im Islam so, dass der Mann halt, also dass die Frau auf den Mann hört. Und dass der Mann halt so die Entscheidungen trifft und sagt, so und so machen wir das und dies und das. Aber eigentlich hast du recht, weil irgendwo haben voll oft auch die Frauen die Hosen an. Aber so nach außen wird das halt so gelebt, weißt du, wie ich meine?
Und es gibt ja dann ganz oft dieses Phänomen, wenn es so diese so im Raum wabernde, gelebte Wahrheit irgendwie gibt, dass Leute das dann auch so, ach so, ja klar, ich bin ja der muslimische Mann, ich muss so sein. Auch wenn die von ihrem Naturell gar nicht so sind.
Ja, ja.
Und gleichzeitig wird das dann auch von Frauen an muslimische Männer so erwartet, du bist doch der muslimische Mann, sei doch so.
Ja, sei ein Mann.
Sei ein echter Mann. Dann wird echter Mann gleichgestellt mit, sei ein bisschen kontrollproblematisch so.
Ja, safe.
Und deswegen These, ja, aber ich glaube, der Ursprung ist ein anderer. Und ich glaube auch, dass wenn man das zu viel immer wieder wiederholt und klar, der muslimische Mann ist so und so und so, Frauen und Männer, egal wer, dann Das verhindert, dass man das tatsächlich so reflektieren kann. Und deswegen ist es eigentlich wichtig, darüber nachzudenken, nein, der muslimische Mann muss nicht Kontrollprobleme, Kontrollzwänge haben. Und das ist auch nicht cute oder so. Also wenn ihr auf TikTok in diesen Filmen drin seid, so, also meine Meinung ist nicht cute. Und es führt zu mehr Problemen als einer Lösung.
Ja. Hast du ein Beispiel von, also hast du mal so extreme Kontrolle erlebt? So wirklich extrem? Weil ich kann dir zum Beispiel ein Beispiel geben.
Von Frauen an mir?
Ich habe das mal von einer Freundin erlebt. Die ist zum Beispiel, da war ich auch mit dabei. Wir sind einfach einem Typ hinterhergefahren mit dem Auto, also unauffällig natürlich, haben dann so vor seiner Haustür geparkt und geguckt, was da geht. Weil sie hatte halt das Gefühl, dass er fremd geht mit einer. Und da ist auch tatsächlich eine gekommen. Und weißt du, was sie danach gemacht hat? Sie hat einfach sein Auto mit dem Schlüssel zerkratzt.
Was?
Ich schwör's dir. Also das ist für mich zum Beispiel so ein Extrembeispiel an Kontrolle.
Das ist nicht Kontrolle.
Er hat sie aber nicht angezeigt oder so, aber er war richtig sauer natürlich.
Ja, was soll er machen?
Aber er wusste ja auch, er hat Scheiße gebaut.
Ja, mit und dem dann Fremdgehen. Darfst du seine Sachen.
Nein, darfst du natürlich machen. Nicht, aber deswegen hat er wahrscheinlich so gedacht, ja okay, ich lass das durchgehen und ich bezahle das einfach. Aber hast du so ein Beispiel, also hast du das schon mal so in extremer Weise erlebt?
Ja, es gab mal eine Person, die ich kennengelernt habe. Und wir waren gerade so am Kennenlernen und es gab einmal einen Moment, wo ich von ihrem Laptop mich in mein Instagram oder sowas einloggen musste. Und ich habe mich dann aber auch direkt, als ich das gemacht habe, habe ich gemacht, was ich machen musste, und beim Ausloggen habe ich sogar extra alles angeklickt, dass das nicht gespeichert wird. Also ich war mir sicher, die Login-Daten sind
Hatte das einen safe. Grund?
Weil ich war nicht mit der zusammen oder so. Ah, okay. Deswegen dachte ich mir so, warum soll die in mein Instagram reingehen? Situationship,
stimmt, hast du gesagt. Okay, so. Ja, klar, macht Sinn.
Und ein paar Wochen später, man ist so am Daten irgendwie, schreibt sie mir auf einmal so, wer ist Hanna?
Oh Gott. Wer ist Hanna?
Ich war so, was laberst du? Wer ist Hanna? Und dann schickt sie mir einen Screenshot von meinem eigenen Chat mit Hanna. Ich war so, hä? Was geht denn jetzt ab? Und dann bin ich bei Instagram reingegangen und hab dann so, du kannst ja bei Instagram sehen, wo du gerade eingeloggt bist. Und dann sehe ich, eingeloggt in diesem Ort bei München, wo sie gewohnt hat. Ich war so, wie ist die in mein Instagram reingekommen? Und dann meinte ich ihr so, hast du mein Instagram gehackt? Und sie war so, ja, selbst schuld.
Ich war so, beste Antwort. Ja.
Und dann Trick! Bin ich aus der Nummer rausgekommen, weil ich gesagt habe, jetzt habe ich ein Vertrauensproblem.
Ich kann dir nicht mehr vertrauen. Ah, schlau, du Fuchs. Okay, aber ja, du hast dir das schon klipp und klar so kommuniziert.
Ja, ja.
Okay, krass. Aber krass.
Und dann war sie immer, und dann war ich so, okay, ey, jetzt kann ich dir. Und dann, wo, nicht, weil ich mich rausreden wollte, ich konnte dir auch nicht mehr vertrauen, weil ich mir dachte, okay, wenn du jetzt, weiß ich nicht, neben mir gesagt hättest, so, ey, kann ich mal in dein Instagram gucken, ist was anderes, wie wenn du dich einfach illegal irgendwie in mein Instagram reinhackst.
Vor allem, wenn sie das in einer Situationship schon macht, was macht die dann, wenn ihr irgendwann richtig zusammen seid? Weißt du, wie ich meine?
Maniaki. Maniaki heißt ein bisschen verrückt.
Aber das passt ja auch zu unserer dritten These ganz gut.
Ja, Kontrolle als Machtinstrument. Kontrolle in Beziehungen ist weniger ein Zeichen von Sorge und mehr ein Machtausdruck, um den Partner zu dominieren und zu manipulieren.
Ich stimme zu. Ich sehe das so. Naja, wir hatten ja vorhin schon das mit dem, dass Kontrolle oder die Kontrollausübung ein Zeichen davon ist, dass du halt einfach weder Vertrauen in dich selber noch in andere Menschen hast und dass du halt mit dir selbst einfach nicht so richtig im Reinen bist. Und ich glaube, wenn du ein geringes Selbstwertgefühl hast, hast du auch viel mehr das Bedürfnis, Macht auf andere auszuüben, weil du halt irgendwo auch diese Verlustangst in dir hast. Weißt du, wie ich meine? Also du hast einfach Angst, dein Gegenüber zu verlieren. Und deswegen willst du eben Kontrolle haben, weil das für dich dann eine Form von Stabilität und Macht ist über die Situation mit dieser Person. Deswegen würde ich dieser These auf jeden Fall zustimmen.
Ja. Gibt es auch Studien zu.
Echt?
Ja. Dass die Machtungleichgewichte in Beziehungen zu Kontrollverhalten führen können. Personen in Machtpositionen nutzen oft Kontrolle, um ihre eigene Unsicherheit zu kompensieren. Sagt das Journal of Marriage and Family. Das ist eine amerikanische Quelle. Und weil wir vorhin auch das angesprochen hatten, sind es jetzt Männer oder Frauen? Ganz oft sind es diese traditionellen Geschlechterrollen, die das auch mit beeinflussen. Ne? Man hat so das Gefühl, das ist meine Rolle und ich muss in dieser Rolle irgendwie mehr Kontrolle oder mehr Vertrauen irgendwie mitbringen. Und das spielt auch mit rein. Ich wollte noch irgendwas anderes gerade sagen. Das war der Punkt. Das mit dem Macht ausüben oder Macht haben wollen. Aus dieser ersten Erfahrung, die ich gemacht habe, mit dieser ersten Freundin, mit diesem, ich will nachts irgendwie ans Handy gehen, habe ich gesehen, dass mir das auch eigentlich nicht Macht gibt, sondern Macht nimmt.
Mhm.
Weil in dem Moment werde ich Sklave meiner eigenen Obsession.
Und man steigert sich dann auch richtig rein, ne?
Steigert sich komplett rein. Du stehst nachts auf, um ins Handy zu gucken und du weißt eigentlich, da ist nicht so richtig was, aber du willst immer wieder, du suchst so lange, bis du was gefunden hast.
Und wenn man sucht, dann findet man halt oft auch.
Und es ist ja wirklich so, wer sucht, der findet. Du hängst dich bei den kleinsten Sachen auf. Am Ende siehst du irgendwie ein Like, was sie irgendwie mal gegeben hat und bist dann komplett Film. Oder du siehst wirklich Nachrichten, die dich dann auch irgendwie bestätigen, was ja dann auch wieder, und dann denkst du ja, du hast recht gehabt, was ja noch schlimmer ist, weil dann machst du es ja immer weiter, weil wenn du recht hast, machst du ja, warum sollst du auch aufhören?
Ja, safe.
Und das hat mich aber ins komplette Gegenteil irgendwie schlagen sollen. So, ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich mir denke, wenn sie fremdgehen will, soll sie fremdgehen. Soll sie doch.
Ich finde das aber auch ehrlich gesagt irgendwo die richtige Einstellung, weil wenn sie dir fremdgeht, ist sie ja eh nicht, ist sie nicht die richtige für dich, weil ich bin überzeugt, ein Mensch, der fremdgehen will, wird fremdgehen. Du kannst ihn noch so viel kontrollieren, du kannst ins Handy schauen, du kannst ihm sagen, geh da nicht hin, zieh das nicht an, red mit dem nicht, red mit der nicht. Aber wenn das in jemandem drin ist, dann werden die das machen. Also hundertprozentig, da kannst du noch so viel. Und ich glaube sogar, das ist ja wie bei Kindern, wenn du denen sagst, mach das nicht, dann wollen sie es ja noch mehr. Boah. Und ich glaube, wenn du jemandem dann in so einen Käfig steckst und sagst, ich will nicht, dass du dahin gehst, ich will nicht, dass du mit dem schreibst oder mit der schreibst, ich will nicht, dass du das anziehst. Ich glaube, die werden es dann erst recht machen.
Ja, und ich glaube auch am Ende, aber das ist vielleicht auch nicht die gesündeste Einstellung, man muss für sich selber die Nummer eins sein.
Safe. Nee, da bin ich voll
weiß,
bei dir.
Ich weiß, man romantisiert das gerne so, nein, mein Partner ist meine Eins und nichts über ihn und ich würde für ihn sterben. Glaube ich nicht. Ich glaube, du musst für dich selber die Nummer eins sein.
Ja, du musst für dich die Nummer, natürlich jetzt nicht übertrieben, dass du jetzt irgendwie...
Übertrieben. Ich glaube, du musst mit Abstand für dich selber die Nummer eins sein.
Ich glaube, du musst für dich die Nummer eins sein, dass du überhaupt irgendwie eine gesunde und gute Beziehung führen kannst. Da gebe ich dir recht, aber ich finde, du sollst auch nicht mit, dass du die Nummer eins bist, übertreiben. Ich finde, das kann auch vielleicht negative Auswirkungen haben. Weißt du, was ich meine?
Ja, aber gleichzeitig denke ich mir, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn wir auf dieses Fremdgehen oder sozusagen diese Partnership nochmal eingehen, wenn du dich nicht selber auf Nummer eins siehst, dann verlierst du dich selber darin, irgendwem hinterher zu jagen, der dich aber selber nicht auf Nummer eins sieht.
Das und ich glaube,
und lieber verlierst du die Person, die dich nicht auf Nummer 1 sieht, als dich selber zu verlieren.
Ja, da gebe ich dir 100% recht. Ja, das stimmt schon.
Und deswegen muss man mit so einem gewissen so Selbstvertrauen in sich selber sagen, ich bin die Nummer 1. Für mich selbst. Gilt für Männer und Frauen, hat gar nichts mit mir zu tun persönlich, sondern ich glaube, und das ist so eine Selbstsicherheit und das merkt dein Partner auch. Und gleichzeitig ist das aber ja wieder diese so TikTok-Logik, die wollen aber, dass man sich so toxisch-mäßig gegenseitig auf die Nummer 1 stellt. Und das, ich glaube, das begünstigt auch sehr viel, dass man das auch sozusagen weiß. Und wenn du weißt, dein Partner oder Partnerin sieht dich auf der 1, du siehst dich aber selber auch auf der 1, dann hast du so eine gewisse Kontrolle über die. Und das kann sehr schnell toxisch werden, weil du weißt, die ist abhängiger von dir als du von ihr.
Aber dann ist es ja auch problematisch, wenn beide sich komplett auf der 1 sehen, weil eine Beziehung besteht ja auch immer aus Kompromissen. Du musst ja irgendwie, du hast halt einen zweiten Menschen in deinem Leben, mit dem,
Platz wo zwei.
Aber kann das dann auf Dauer wirklich so glücklich machen?
Klar.
Weil wenn du das den immer ja nur auf Platz 2 stellst.
Es ist ja keine dritte Person im Spiel, sondern ich bin auf 1, du bist auf 2. Ist doch gut.
Aber
freu dich doch über
Platz
2.
Gehst du vielleicht manche Kompromisse gar nicht ein, die du in einer Beziehung schon eingehen solltest, damit es eine funktionierende und gute Beziehung werden
Welchen
kann?
Welchen Kompromiss muss ich eingehen, wo ich nicht selber auf Platz 1 sein darf?
Vielleicht zum Beispiel ein Beispiel, dein Partner mag irgendwas, was dir eigentlich überhaupt keinen Spaß macht und du hast gar kein Interesse daran, aber für deinen Partner ist es unfassbar wichtig. Und
zum Beispiel, was kann so wichtig sein, dass ich...
Irgendein Hobby oder irgendeine Leidenschaft.
Ja, ich gehe nicht bouldern. Und was jetzt? Willst du Schluss machen, oder was?
Nee, aber dein Partner würde sich halt, glaube ich, schon wünschen, dass du ab und zu dann mal über deinen Schatten springst und sagst, okay, dir zuliebe komme ich da mit und wir machen das zusammen. Und dann wiederum hast du irgendwas, was dein Partner vielleicht nicht so juckt. Nee. Aber für dich mach, ich finde das schon wichtig in der Beziehung.
Bei Bouldern bin ich raus.
Okay, Dealbreaker. Also ihr habt gehört, wenn ihr Marcel datet.
Das sind diese Leute, die sich so ein Hobby zur Identität machen. So, ich boulder. Ja, okay.
Aber gibt dann echt viele, weg, die das so haben. So eine Sache, so das ist dann ganz deren. Schön. Zum Beispiel manche gehen Schlangen fangen.
Was?
Ich guck auf Island, Leute.
Warte. Pause. Was für Menschen datest du,
nein,
die gerne Schlangen fangen gehen?
Ich date niemanden, ich gucke auf Island. Da ist so ein Typ, der sagt so, ich gehe Schlangen fangen und so. Der fragt auch jede Frau, die er da datet, ja, kannst du dir vorstellen, damit mir mitzukommen? Das ist mir voll wichtig. Deswegen habe ich auch gerade dieses Beispiel genannt.
Ach, ich glaube, das ist so eine. Ich bin jetzt kein Beziehungsexperte. Aber ich glaube, wenn das deinem Partner so wichtig ist, dass du an diesem einen Hobby, was ihm oder ihr so wichtig ist, teilnimmst,
ab und
dann
zu
ist vielleicht
nicht jeden
auch Kindergarten
Tag.
Einfach. Geh doch alleine, jeder hat doch, also guck mal, so wie ich Beziehungen sehe, wir haben ein gemeinsames Leben. So?
Ja.
Einen gemeinsamen Horizont. Und darüber hinaus habe ich noch mein Leben und du dein Leben. Und wenn dieses eine Hobby in diesem Bereich ist, wo du halt alleine bist, nimmt das dann von dem, was wir gemeinsam haben, irgendwas weg?
Nö, kann trotzdem funktionieren. Macht aber wenn es etwas ist, das dir
bouldern,
sehr am Herzen liegt.
Geh du bouldern, ich geh Schlangen fangen. Müssen wir nicht zusammen machen. Wir müssen ja nicht eine Person werden.
Da gebe ich dir recht. Jeder sollte auch trotzdem nebenher sein eigenes Leben führen. Safe.
Wo wir bei TikTok, toxischen TikTok-Logiken sind. Ein Video, was ich auch immer wieder sehe, ist das Thema, darf der Partner, oftmals der Partner, der Partnerin sagen, was sie anziehen soll oder nicht.
Er lässt mich nicht anziehen, was ich möchte. Was sagst du dazu?
Meine Meinung kann ich dazu sagen.
Die wollen doch deine Meinung wissen.
Luisa bedeckt sich ja schon so, ne? Die zeigt halt nicht so viel wie andere vielleicht. Aber ich finde ihren Stil richtig schön. Also ich liebe das so. Und zu Hause von mir aus kann sie rumrennen, wie sie will. Aber draußen? Mein Vater hat immer gesagt, willst du, dass man über deine Frau sagt, geil? Oder willst du, dass man sagt, mashallah? Meiner Meinung nach sollte man nicht so übertreiben. Steht dir so. Man sollte sich ein bisschen bedeckt halten, wie eine Perle.
Nein, safe nicht. Also für mich Dealbreaker. Ich habe keinen Bock da drauf. Ich will nicht, dass mein Typ mir sagt, zieh das an, zieh das nicht an. Mm-mm.
Aber dürfte er dir nicht auch so, sag ich mal, Eckpfeiler geben?
Was für Eckpfeiler?
Zum Beispiel, zieh dich nicht zu anzüglich an. Mit so großem Ausschnitt, kurzer Rock.
Ich bin eh eine Person, ich ziehe mich jetzt nicht gerne so an, aber ich denke mir so, wenn ich mich so anziehen würde und er sagt, zieh dich so nicht an, dann sind wir vielleicht einfach nicht, also dann bin ich auch nicht die Richtige für ihn und er auch nicht für mich. Weißt du, wie ich meine? Dann soll er sich doch jemanden suchen, der gar keinen Bock drauf hat, sich anzüglich anzuziehen.
Ja.
Gibt ja genug Frauen, die tragen überhaupt keine Miniröcke oder Ausschnitt oder was weiß ich was. Dann ist doch so eine Frau eher für ihn gemacht, als jetzt eine Frau, die gerne in Miniröcken und in kurzen Tops rumläuft. Weißt du, wie ich meine? Also deswegen halte ich nichts davon, weil es gibt genug Leute da draußen, die dann dementsprechend, wie du gerne eine Frau oder einen Mann haben willst, wie er sich anzieht oder wie sie sich anzieht. Weißt du, wie ich meine? Deswegen halte ich davon nichts. Also ich will da auch Freiheit haben. Wenn ich Bock habe, mich anzüglich anzuziehen, will ich das machen. Wenn ich Bock habe, irgendwie so, wie ich jetzt gerade rumlaufe, rumzulaufen, will ich das auch machen. Gibt ja auch Typen, die sagen, zieh dich nicht zu breit an, du siehst aus wie ein Mann. Geht für mich auch nicht. Ich zieh mich gern so an. dann bist du halt nicht der Richtige für mich.
Annie, he, him. Spaß.
Ja, aber wie ist es bei dir? Bist du so einer, sagst du das deinen Freundinnen? Sei mal ehrlich. Sagst du dann auch so, ja, dieser Rock ist schon ein bisschen kurz, Schatz?
Ja.
Echt?
Ja. Aber nicht, weil ich ihr vorschreibe, du darfst das nicht. Aber sie soll wissen, dass das für mein Empfinden zu viel ist.
Okay, aber was...
So am Ende, ich werde die jetzt nicht zu Hause festketten und sagen, so gehst du nicht raus.
Schon
aber
klar.
Ich glaube schon, dass es so ein gewisses, es ist eher auf Vertrauensbasis, Verständnis geben sollte von, was ist für uns gemeinsam machbar und was nicht.
Aber warum ist ihr Kleidungsstil etwas, was ihr gemeinsam macht? Weißt du, was ich meine?
Nein, nicht, was wir gemeinsam machen, sondern worauf wir uns gemeinsam verständigen sollen. Genauso wie wir uns darauf verständigen sollen, wie ich mich kleide. Also wenn sie zum Beispiel sagt, ey, lauf mal bitte nicht oben ohne durch die Stadt, was ich ja auch machen könnte.
Aber machen ja eigentlich die wenigsten Männer. Deswegen
okay, aber du kannst dich oben ohne in den Park legen.
Ah, okay. Also so. Das heißt, wenn
sie
dir das sagen
sagt,
würde?
Ey, für mich ist das, ich fühle das nicht, wenn du oben ohne in kurzer Badeshort im Park liegst, dann sage ich, okay, tamam, kein Problem.
Und was, wenn sie dir sagt, du, ich stehe irgendwie auf Männer, die keinen Bart haben, kannst du den bitte abrasieren? Ich mag das, wenn das einfach wirklich
das ist ja
so glatt
komisch.
Ist. Warum ist das komisch?
Was hat das mit Anziehen zu tun?
Es ist trotzdem dein äußeres Erscheinungsbild,
ja, aber
was ja auch die Klamotten
sind. Es geht ja um Anzüglichkeit, es geht ja um sozusagen, was das vermittelt.
Okay, dann zurück zu deinem Ding, dass du sagen würdest, den finde ich ein bisschen zu kurz, ich will dir nur meine Meinung sagen, aber du kannst so rausgehen. Was ist, wenn sie dann sagen würde, okay, verstehe ich irgendwo, aber ich möchte das trotzdem anziehen und ich gehe jetzt so raus?
Dann geht sie so raus.
Alleine. Du würdest trotzdem das...
Spaß.
Du würdest dann aber trotzdem, würdest du mit ihr Schluss machen, sei ehrlich.
Nein, bin ich ein Kind? Ich glaube wirklich, dass man das es gibt sehr simple einfach so Kommunikation, wo du einfach so sagst, ey, ich fühle mich mit sowas unwohl, wenn du das respektieren möchtest, so, wenn du es nicht respektieren würdest, auch okay.
Aber würde es nicht was mit dir machen, wenn sie es nicht respektieren
würde? Natürlich macht es was mit mir, aber gleichzeitig, du machst ja die Tore zu Sodom und Gomorra auf, wenn du nonstop deine Beziehung darin führst, ich mache einfach Sachen, die dem anderen unangenehm sind. Weil gleichzeitig, wenn ich dann anderen Frauen auf Instagram folge, dann sagt sie, das ist mir unangenehm, dann sage ich, ja okay.
Das finde ich ist aber was anderes
Nein.
als anziehen. Doch.
Okay, dann wenn ich, keine Ahnung, wenn ich sexy, cute Bilder von mir auf Instagram poste.
Ich musste mir das gerade so bildlich vorstellen, das ist so dumm.
Hä, man kann richtig diese so auf Catfish bisschen, so von oben diese mit so auf, du gehst so nach dem Gym, Pump, oben ohne Bild im Spiegel.
Aber das heißt, wenn du normalerweise, so, also angenommen, du bist so einer dieser Typen, der sich so aus dem Gym postet, so weißt du, die Muckis so und auch mal so ein bisschen so.
Und das ist ja ein gutes Beispiel.
Und du würdest dann damit aufhören, wenn deine
Gym,
Freundin sagt.
Guck mal, du kannst ins Gym gehen, pumpen und dann hast du einen geilen Pump und du würdest stabil aussehen. Du kannst das Bild im Spiegel mit Oberteil oder ohne Oberteil posten. Und natürlich weißt du, wenn du es mit Oberteil postest und wenn du es ohne Oberteil postest, dass das unterschiedliche Reaktionen auslöst.
Mmh. Kommt auf dein Oberteil an. Wenn man bei deinem Oberteil deine ganzen Muskeln sieht.
Ich rede jetzt von Longsleeve
okay,
und so.
Okay.
Einmal bedeckt, einmal unbedeckt.
Ah, okay.
So, das heißt, es wird unterschiedliche Reaktionen in der Frauenwelt auslösen, wenn du als Mann. So, ich will ja von der Realität reden, nicht von der idealen Welt, so wie sie gesponnen wird. So. Bin ich mir sicher. Jeder Mann, der trainieren geht, kann sich das genauso gut, also wem erzähle ich hier was so. Gleichzeitig, wenn du als Frau in einem super kurzen Rock auf die Straße gehst und mit einem riesigen Ausschnitt und halt in einem längeren Rock und weniger Ausschnitt, wird das unterschiedliche Reaktionen auslösen. So, dann ist ja die Frage einfach nur, sind wir fein mit den Reaktionen, ja oder nein? Wenn du als Typ sagst, ey, ich stehe da drüber, ist mir Bums, stehst du drüber, ist dir Bums. Ich bin an dem Punkt, wo ich mir denke, steh drüber, ist mir Bums. So, mir geht es eher um die Tatsache, dass wir es normalisieren, dass wir sozusagen Unannehmlichkeiten für den jeweils anderen einfach akzeptieren müssen. So, kommunizier das doch wenigstens. Und solange man das kommuniziert und man das sozusagen, man kennt das Thema und das ist besprochen, cool.
Aber das heißt, du würdest trotzdem noch mit ihr diese Beziehung führen
natürlich,
wollen.
Natürlich, ich mach doch nicht Schluss mit ihr, weil sie ein Kleid mit Ausschnitt getragen hat.
Also es wird sich was ändern, wenn sie jetzt ständig so, sagen wir mal, deine Freundin, immer wenn ihr zusammen rausgeht im Sommer, hat immer so einen Ausschnitt an, einen kurzen Rock.
Ja, sollen sie doch.
Aber vorhin hast du doch gesagt, du würdest ihr dann schon sagen, dass du das nicht so cool findest.
Ja, aber ich würde ja trotzdem mit ihr rausgehen.
Okay, also es wird nicht so an der Beziehung
verändern.
Aber
sie soll wissen, dass ich das nicht cool finde. Sie kann es ja trotzdem machen.
Aber das finde ich irgendwie, weißt du, das kann ich nicht nachvollziehen, weil wenn ich zum Beispiel zu meinem Typ sage, folg keinen Frauen auf Instagram, also ich mag das nicht, aber du kannst es machen und er macht es
dann
ständig.
Nein, nicht du kannst es machen. Folg keinen Frauen auf Instagram, es ist mir unangenehm. Und er macht es dann trotzdem.
Ich zum Beispiel würde dann...
Das macht was mit der Beziehung, richtig.
Ja, ich könnte dann aber auch nicht mit
ihm zusammenbleiben. Und wenn du als Mann, wenn das für dich ein Thema ist, ich sage nicht, dass das richtig ist, Frauen vorzuschreiben, sie sollen tragen, was sie tragen sollen. Ich sage bloß, wenn du ein Thema dazu hast und du spiegelst das deiner Partnerin und du sagst, ey, ich fühle das nicht, dann soll sie wissen, okay, du kannst immer noch machen, was du möchtest, aber du machst es in dem Wissen, dass das der Partner nicht fühlt. Gleiches gilt mit anderen Frauen folgen, gleiches gilt mit, keine Ahnung, cute Bilder auf Instagram von sich selber oberkörperfrei posten. So, das ist für mich die Logik. Und wenn dein Partner sozusagen entscheidet, ey, dem oder der gefällt es nicht, ich mache das aber trotzdem, sagt mir das was aus.
Ja, deswegen bin ich ja auch überrascht, dass du dann trotzdem aber in dieser Beziehung bleiben möchtest und könntest.
Naja, weil du nimmst halt 100%, dann machst du ein paar Prozent runter für verkackt.
Ah, okay.
Aber es heißt ja nicht, dass der Rest der Beziehung Müll ist.
Okay, verstehe.
So.
Ja.
Und das ist einfach nur so ein gewisses so Verständnis voneinander. Ich will da jetzt nicht Kontrolle über die ausüben und sagen, du darfst doch nicht rausgehen. Aber es ist so ein, nimmst du Rücksicht auf meine Gefühle in diesem Punkt. Und wenn du das nicht machst, okay, Tama. Ich bin ja bei mir selber auf eins.
Marcel datet sich selber.
Wallah, ich würde mich nicht selber daten. Würde ich nicht. Das würde ich mir selber Kopfschmerzen machen, weil ich mir immer denke, so... Die Frage ist ja wirklich so, ist Vertrauen gut oder ist Kontrolle besser?
Mhm.
Und die Frage lässt sich eigentlich so gefühlt beantworten, lässt sich aber auch wissenschaftlich beantworten. Deswegen machen wir erstmal die wissenschaftliche Beantwortung und dann okay. Das so Gefühlte. Ich habe nämlich zwei Studien oder Forschungen rausgesucht, die nicht nur die habe ich rausgesucht, damit sie die Frage beantworten, sondern das sind schon so sehr führende Studien. Es gibt einen sehr renommierten Beziehungsforscher, John Gottman. Der hat gezeigt, dass Paare, die ein sehr hohes Maß an Vertrauen und Respekt füreinander haben, langfristig glücklicher und stabiler sind. Kontrolle hingegen kann das Vertrauen und die Intimität in einer Beziehung untergraben. Zeigt ja eigentlich fast jede von unseren Geschichten. Sobald du das Handy kontrollierst, fehlt es an Vertrauen und du bist auf einmal distanzierter. Zeigt diese Studie. Super.
Ja.
Das zweite ist von Dr. Terry Orbach. Der hat in einer Studie herausgefunden, dass Paare, die sich gegenseitig vertrauen, in ihren Beziehungen auch weniger Stress und Konflikte erleben. Konflikte hingegen führen oft zu Misstrauen und noch mehr Problemen.
Klar, das ergibt ja auch aus unseren Geschichten Sinn. Also
und daraus ergibt sich eigentlich für mich auch die Beantwortung von allem. Vertrauen ist die beste Basis jeglicher Beziehung. Sei es jetzt Liebesbeziehung, platonisch, freundschaftlich, mit Eltern genauso. Vertrauen, ohne Vertrauen funktioniert es nicht.
100%, da bin ich voll bei dir.
Kontrolle führt nur zu Problemen.
100%. Also ich würde sogar sagen, Vertrauen und Kommunikation. Mhm. Weil das hatten wir heute ja auch öfter, dass man einfach, wenn euch irgendwas an eurem Partner stört oder wenn ihr irgendwas hinterfragt, dann sagt das eurem Partner. Also macht den Mund auf und sprecht darüber. Weil man so viele Sachen lassen sich einfach aus der Welt schaffen, wenn man wirklich einfach mit dem anderen kommuniziert.
Ja, und am Ende ist es so, wenn sie ihr Handy auf die Seite dingst.
ja, normal.
Selber
dass
schuld,
man,
dass ich dein Handy kontrolliere.
Normal, dass man da misstrauisch wird, da gebe ich dir recht, weil warum macht man plötzlich so?
Ja, es ist doch so.
Aber wenn es einmal passiert, kann es auch einfach ein Zufall sein. Keine Ahnung, ja. Sie kann vielleicht in dem Moment nicht mal so drüber nachgedacht haben und irgendwie, weißt du, einfach eine unbequeme Position eingenommen haben, aber wenn das öfter passiert, klar. Aber dann auch vielleicht einfach sagen, hey, ich finde das komisch, was du da gerade machst. Warum machst du das? Und wenn sie dann natürlich sagt, hat keinen Grund, ich mach das.
Das Lustige ist, es gibt ja auch manchmal, das Gehirn arbeitet ja in ganz komischen Wegen. In einer anderen Beziehung hat eine Freundin das auch gemacht. Also ihr Handy auf einmal so weggedreht und ich war dann direkt, weil ich diese erste Erfahrung gemacht habe, ich war direkt Alarmsensoren auf 150, habe das angesprochen und dachte mir schon so, okay, muss ich jetzt das Handy wieder und verfällt sie in diesen Film. Da meint sie einfach nur so, nee, meine Mutter hat mir halt ein Bild ohne Hijab geschickt und du sollst, also, ja, nee.
Seht ihr, also bestes Beispiel, dass manchmal auch einfach ein Missverständnis sein kann.
So.
Und deswegen reden.
Reden, genau. Vertrauen ist besser als Kontrolle. Hier offiziell nochmal gesagt, was würde Baba sagen? Der Tipps aller Tipps. Wenn ihr auch Erfahrungen damit gemacht habt, dann schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich bin super gespannt auf eure Geschichten. Lasst ein Abo da, lasst einen Daumen hoch da. Und wenn ihr auf Spotify seid oder wart, dann bitte 5 Sterne, teilt diese Folge. Anni, schön, dass du wieder aus dem Urlaub zurück bist.
Finde ich auch. Ich bin froh, hier zu sein. Bis zur nächsten
Folge. Peace. Was würde Baba sagen, ist ein Podcast von Funk und dem RBB. Redaktion und Moderation. Marcella Burakia und Franziska Wachholz. Co-Moderation.
Anni.
Das Ganze wird produziert von Kanak Film. Yelda Türkmen und Markus Heidmeier. Und die Redaktion bei Funk übernimmt Klaus Schwartau und Polo Türk.
Leute, wir sollen eine Werbung aufnehmen für unseren Podcast Cinema Strikes Back. Aber in zu vielen Podcasts wird zu viel Werbung für andere Podcasts gemacht. Wie soll man denn da noch herausstechen?
Das ist eine gute Frage.
Was ist mit unserem Podcast? Sprechen wir da nur hochanalytisch über Filme, Serien und Comics oder blödeln wir auch viel herum?
Wir blödeln natürlich auch super viel herum in unserem Podcast.
Wieso spielen wir nicht einfach mal unser Intro ab?
Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics.
Und was uns sonst noch so Wahnsinniges einfällt.
Mit uns 5. Jonas.
Xenia.
Alper.
Lenny.
Und Marius.
Ich glaube, diese Pause musst du auch rausschneiden, dieses... wie stichten wir jetzt?
Weil eigentlich wäre das auch witzig, eben eine Pause im Podcast zu haben. Ja.